Deutschlandfunk. Aus Religion und Gesellschaft.
Wenn man sagt, Jesus ist der Sohn Gottes, dann muss man immer im Auge haben, es geht dabei natürlich nie um ein biologisches Verständnis, sondern es ist eine Art und Weise zu sagen, Jesus stand in einem besonderen Verhältnis zu Gott.
Manche Araber scheinen einst Aussagen über Jesus so missverstanden zu haben, als ob er ein biologischer Sohn Gottes sei. Das wird im Koran klar zurückgewiesen. Jesus wird hier als Zeichen Gottes eingeführt.
Son of God, and so Christians saying, is a metaphor.
Sohn Gottes ist in der christlichen Tradition eine Metapher, eine bildhafte Formulierung, die zugleich eine tiefe Wahrheit ausdrückt. Das Problem ist, wir haben heute oft das Gefühl für Metaphern verloren.
The problem is I think we've lost the idea of metaphor. Then you lose the point of it. We've lost the idea of metaphor.
Sohn Gottes oder Zeichen Allahs? Ein alter Streit in neuem Licht. Eine Sendung von Corinna Mühlstedt. Seit fast 2000 Jahren bezeichnen christliche Gläubige Jesus als Sohn Gottes. Der Begriff sorgte immer wieder für Missverständnisse. Heute ist er vielen Menschen angesichts von Klonen, Vaterschaftstests und künstlichen Befruchtungen weniger verständlich denn je. Peter Zimmerling kennt als praktischer Theologe an der Universität Leipzig die Herausforderung gut.
Wie können wir modernen Zeitgenossen das so vermitteln, dass sie es einigermaßen verstehen? Ich wundere mich manchmal darüber, dass in der Theologie wir oft so tun, als ob dieses Problem nicht bestünde. Und ich versuche jedenfalls, dieses Anliegen aufzunehmen. In Anknüpfung an Jürgen Habermas, der ja von sich selber gesagt hat, er sei religiös unmusikalisch, aber er würde von den religiös-musikalischen erwarten, dass sie das, woran sie glauben, so ausdrücken, dass religiös-unmusikalische den Eindruck haben, sie reden nicht ganz krauses Zeugs.
Im Westen Deutschlands beobachte er im Umgang mit religiösen Themen unter Kollegen oft Berührungsängste, sagt Zimmerling. In Sachsen, wo rund 80% aller Einwohnerinnen und Einwohner zu keiner Kirche gehören, sei das anders. Dort werde er nicht selten aufgefordert, Begriffe wie Sohn Gottes zu erläutern.
Ich würde sagen, dass damit die besondere Stellung, die Jesus gegenüber Gott hatte, zum Ausdruck gebracht wird. Und zwar mit einer Begrifflichkeit, die wahrscheinlich im ersten Jahrhundert nach Christus im ganzen griechisch-römischen Weltreich den Menschen vertraut war. Der Göttervater Zeus hatte Söhne.
So will es zumindest die antike Mythologie. Sie berichtet auch von zahllosen Halbgöttern, die aus heißen Liebesbeziehungen zwischen Zeus bzw. Jupiter und irdischen Schönheiten hervorgingen. Entsprechende Erzählungen ranken sich um den sagenhaften Helden Herkules und ebenso um Alexander den Großen. Ob in Ägypten oder China, Herrscher schmückten sich einst mit Ehrentiteln wie Sohn Gottes, um ihrem Amt eine höhere Legitimation zu geben. Und selbstverständlich fragte niemand nach DNA-Proben zur Bestätigung der Verwandtschaft, schmunzelt der anglikanische Theologe Justin Louis Anthony.
Sohn Gottes oder Sohn des Himmels war ein weit verbreiteter Titel, den selbst römische Kaiser trugen. Und natürlich wollten Christen, wenn sie diesen Titel Jesus gaben, ausdrücken, dass Jesus nicht minder bedeutend war als der Kaiser. Aber sie nannten Jesus nicht Sohn Gottes aufgrund seiner biologischen Abstammung, sondern weil sie erkannten, wie eng sein Bewusstsein mit dem Gott verwoben war, den er Vater nannte.
Der Begriff Sohn Gottes beschreibt schon in der alten jüdischen Tradition eine enge geistige Verbindung zwischen Gott und Mensch, erklärt Jens Schröter. Der Bibelwissenschaftler unterrichtet an der Humboldt-Universität in Berlin.
Es gibt in den Psalmen die Rede davon, dass der König Israels als Sohn Gottes bezeichnet wird. Es gibt dann eben auch die kollektive Bedeutung, dass Israel als Volk, als Gottes Sohn bezeichnet wird. Und das ist auch der Hintergrund, vor dem Sohn Gottes dann im Neuen Testament auf Jesus angewendet wird. Da wird Jesus in ein besonderes Verhältnis zu Gott gerückt.
Zugleich kann in der Bibel jeder Mensch, der sein Leben an der Weisheit Gottes ausrichtet, als Kind Gottes gelten. Die Bezeichnung Sohn Gottes für Jesus stehe in diesem weiten Kontext, erklärt Schröter.
In der Entwicklung der christlichen Theologie muss man im Blick auf das Neue Testament immer im Auge haben, dass das dort eine unter mehreren Bezeichnungen ist, mit denen beschrieben wird, wer Jesus eigentlich ist. Es geht nicht um etwas Genealogisches, um irgendetwas Biologisches, sondern es ist eine Art und Weise zu sagen, die Menschen haben wahrgenommen, dass er ihnen Gott in besonderer Weise nahe bringt.
Nach und nach wuchs im frühen Christentum angesichts einer Vielzahl von antiken Kulten das Bedürfnis, sich des eigenen Glaubens genauer zu versichern. Parallel zum Aufbau kirchlicher Machtstrukturen entstand die sogenannte Trinitätslehre, die Lehre von der Dreifaltigkeit. Sie beschreibt Gott als Einheit von drei Personen, Vater, Sohn und Geist. Für Angehörige anderer Religionen ist das schwer zu verstehen. Bisweilen gilt es als Vielgötterei. Doch auch innerhalb der christlichen Religion gilt die Vorstellung des dreieinigen Gottes als sperrig und erklärungsbedürftig. In theologischen Bibliotheken füllen die Abhandlungen zum Thema Trinität viele Regalmeter. Kurz gefasst findet man das Konzept im ökumenischen Glaubensbekenntnis, dem Credo. Es wurde von kirchlichen Konzilien des 4. und 5. Jahrhunderts formuliert und gilt in den meisten Kirchen bis heute.
Wir glauben an den einen Herrn Jesus Christus, Gottes einzigen Sohn, aus dem Vater geboren vor aller Zeit. Licht vom Licht, wahrer Gott vom wahren Gott. Gezeugt und nicht geschaffen, eines Wesens mit dem Vater.
In den poetisch klingenden Sätzen verschmelzen alte biblische Motive mit der platonischen Philosophie. Der Begriff Zeugung steht dabei für einen Prozess, in dessen Verlauf eine Urkraft des Lebens aus Gott hervorgeht und schließlich in Jesus Gestalt annimmt. Es liegt auf der Hand, dass das hochintellektuelle Konzept zu immer neuen Fehlinterpretationen und Fragen führte. War Jesus etwa doch eine Art leiblicher Sohn Gottes? Oder ist er gar ein zweiter Gott? Im Vorderen Orient kam es zu nicht endenden Auseinandersetzungen. Schließlich entstand dort im 7. Jahrhundert der Islam und setzte der Verwirrung eine klare Formel entgegen.
Allah ist größer als alles. Es gibt keinen Gott außer Gott, Allah.
Weit über 1000 Jahre haben Christen und Muslime einander immer wieder bekämpft. Theologische Anfragen der jeweils anderen Seite wurden meist ignoriert oder mit Polemik zurückgewiesen. Erst in jüngster Zeit zeigen Theologen beider Religionen ernsthaftes Interesse an einem Gedankenaustausch auf Augenhöhe. 2003 hielt der damalige Erzbischof von Canterbury, Rowan Williams, an der renommierten muslimischen Universität Al-Azhar in Kairo einen spektakulären Vortrag, der bemüht war, alte Missverständnisse zu beseitigen.
Christliche Theologen sind sich von jeher darin einig, dass es nur einen Gott gibt. Und wenn sie sagen, dass Gott einen Sohn zeugt, dann hat das nichts mit einem körperlichen, weltlichen Vorgang zu tun. Es bedeutet nur, dass wir Menschen in Jesus, dem Sohn der Maria, etwas von der Gegenwart Gottes erfahren haben.
Christliche Theologen, fuhr Williams fort, sprechen von Gott zwar als Vater, doch auch sie meinten damit keine Person im weltlichen Sinn. Gott sei für Christen vielmehr Quelle allen Seins.
Und da Jesus zu dieser ewigen Quelle seines Lebens als Vater betete, nennen wir Jesus den Sohn. Aber für Gottes Art, sich uns zu offenbaren, haben wir letztlich nur ein Wort: Liebe.
Der Vortrag wurde in ägyptischen Zeitungen abgedruckt und stieß auf viel positive Resonanz. Gilt doch Jesus, auf Arabisch Isa, auch im Koran als Symbol der Liebe und Barmherzigkeit Gottes. Der tunesische Sufi Adnan Mokrani lehrt an römischen Universitäten islamische Spiritualität und betont:
Wir müssen im muslimisch-christlichen Dialog zunächst viele historische Hindernisse überwinden. Das Christentum spricht von Sohn Gottes, um die Gegenwart Gottes und seine Liebe in Jesus zu erklären. Als Muslim versuche ich, die Präsenz Gottes in Jesus auf der Basis seiner Menschlichkeit zu verstehen. Denn gemäß dem Koran hat Gott bei der Schöpfung Adam seinen Geist eingehaucht. Das Göttliche ist also in jedem Menschen gegenwärtig. Aber was in Adam nur angelegt war, wurde in Jesus vollendet.
È diventato totalmente realizzato in Gesù Cristo.
Zwei Professoren der Universität Münster, der Katholik Klaus von Stosch und der Muslim Muhannad Khorshid, haben 2018 ein Buch über Jesus im Koran veröffentlicht. Den Text verantworten beide Autoren gemeinsam und räumen darin mit vielen klassischen Vorurteilen auf. Dabei betont Khorshid in einem Interview vor einigen Jahren, dass der Koran, ebenso wie die Bibel, in Etappen geschrieben wurde und bedauert, dass diese Einsicht heute im Islam kaum verbreitet ist.
Es ist sehr wichtig, den Koran in seinem historischen Kontext zu verstehen, wenn wir den Anspruch stellen, dass der Islam auch für das 21. Jahrhundert seine Gültigkeit haben soll und mich heute auch berühren und bereichern soll, dann muss ich ein Buch, das im 7. Jahrhundert verkündet wurde, entsprechend entziffern. Man fragt nach dem eigentlichen Kern, also was ist die Aussage dahinter, was ist die spirituelle und ethische Botschaft des Korans, die mich heute angeht im 21. Jahrhundert.
Wenn man den Koran historisch kritisch lese, so Khorshid, lasse sich manches Missverständnis verhindern. So widmet der Text etwa der Mutter Jesu, Maria aus Nazareth, die Sure 19, Mariam. Hier preist der Koran Jesus unter anderem als Zeichen göttlicher Barmherzigkeit, vermeidet aber den umstrittenen Begriff Sohn Gottes. Er stellt vielmehr klar:
Es ziemt Allah nicht, sich einen Sohn zu nehmen.
Später wurde dieser Satz von Muslimen oft polemisch gegen Christen verwendet. Aber nach einer genauen Analyse des Textes kommen Khorshid und Stosch zu dem Schluss, dass er sich primär gegen einen Irrtum abgrenzt, der einst unter heidnischen Arabern verbreitet war.
Sie scheinen Aussagen über Jesus so missverstanden zu haben, als ob er ein biologischer Sohn Gottes sei, auf Arabisch Walad. Das wird im Koran klar zurückgewiesen. Das ist aber nicht pauschal an Christen gerichtet, denn kein Christ würde jemals Jesus als Walad, also als biologischen Sohn Gottes, bezeichnen.
Der Koran weist mehrfach darauf hin, dass Maria vor der Geburt Jesu Gottes Geist empfing. Damit solle deutlich werden, so Stosch und Khorshid, dass die Sonderstellung Jesu auf seiner geistigen Verbindung zu Gott beruht.
Jesus erscheint als vorbildlicher Mensch, der dem Willen Gottes vertraut, aus ihm heraus lebt und auf diese Weise Prophet ist. Er ordnet sich radikal Gott unter und wehrt sich gegen jede Vergöttlichung seiner Person. All das könnte auch eine christliche Quelle über Jesus sagen. Sie würde dabei einige interessante Impulse bieten für Gedanken zu einer modernen Rekonstruktion der Gestalt Jesu.
Der Koran diskutiert sogar verschiedene traditionelle Titel Jesu und bezeichnet ihn als Christus, Messias oder als Wort Gottes. Erst in relativ spät entstandenen Texten klingen gelegentlich klare Abgrenzungen gegenüber christlichen Dogmen wie der Trinitätslehre an. So etwa in Sure 4.
O Leute der Schrift, übertreibt nicht in eurer Religion. Isa, der Sohn Mariams, ist nur Gesandter Allahs und sein Wort und Geist von ihm. Glaubt an Allah und seine Gesandten, aber sagt nicht drei, das ist besser für euch. Allah ist nur ein einziger Gott und erhaben darüber, dass er ein Kind haben soll.
Khorshid und Stosch kommentieren diese Mahnung folgendermaßen.
Es wird klargemacht, dass es pragmatisch gesehen besser ist, sich nicht in trinitätstheologischen Spekulationen zu verlieren. Denn sonst liefen Christen Gefahr, gegen ihre eigene Tradition zu verstoßen und wären, womöglich, nicht mehr als Monotheisten zu erkennen, die an nur einen Gott glauben.
Dabei heben die beiden Theologen hervor, dass sich der Koran hier nicht nur gegen Irrtümer wendet, die im Umfeld der christlichen Religion auftreten. Er verweise vielmehr auf eine innere Gefährdung des Christentums schlechthin.
Der Verkünder des Korans warnt vor Fehlentwicklungen in der christlichen Theologie. Diese Warnschilder sind unserer Ansicht nach von bleibender Bedeutung.
Bisher sind nur wenige christliche Theologen willens und in der Lage, auf kritische Anfragen anderer Religionen angemessen zu antworten. Der 2017 verstorbene reformierte Theologe Harry Keutert war einer von ihnen. Der Niederländer rief 2004 in einer Veröffentlichung die Kirchen auf, Formulierungen alter Dogmen zu überdenken. Sein Buch trägt den Titel »Kein zweiter Gott«. Dort heißt es:
Jesus gilt in der Bibel zwar als Sohn Gottes, aber das gehörte damals zum üblichen Sprachgebrauch. Jesus sah sich selbst nie als eine Art Supermensch im Besitz einer göttlichen Natur, sondern als Mensch unter Menschen, wenn auch mit einer besonderen Sendung beauftragt, im Namen des Gottes Israels. Es darf nicht sein, dass Jesus bei uns Christen, wie der Islam behauptet, Gott von seinem Platz verdrängt. Doch genau dies ist im Lauf der Geschichte in der Volksfrömmigkeit oft geschehen. Aber Jesu Anliegen war eine Bewegung, die zurückführt zu dem einen Gott.
Jesus habe verwirklicht, was in jedem Menschen angelegt sei. Eine umfassende Beziehung zum Göttlichen, betont der lutherische Theologe und Ökumenebischof Karl Hinrich Manske.
Das ist die Basis, dass man ihm den Titel Gottessohn gibt. In anderen Religionen, auch in der christlichen, aus der jüdischen kommend, ist die Gotteskindschaft einer der Titel des Menschen. Er kann lachen, wie Aristoteles sagt, er ist in der Lage, seinen Ort in der Welt zu bestimmen und darüber nachzudenken. Aber du kannst ihn nicht beschreiben ohne Relation zu einem höchsten Wesen, zu Gott. Wenn er diese Beziehung verliert, verliert er auch seine Menschlichkeit. Auch wissenschaftlich in der Anthropologie. Darauf macht der Begriff der Gottessohnschaft aufmerksam.
Anfragen moderner Zeitgenossen inspirierten dazu, Facetten der eigenen Religion neu zu entdecken, die oft aus dem Blick geraten seien, meinte einmal Jean-Louis Thoron. Der 2018 verstorbene französische Kardinal war im Vatikan lange für den interreligiösen Dialog verantwortlich.
Dieser Dialog ist ein Pilgerweg, auf dem wir unseren gewohnten, abgesicherten Bereich verlassen. Er ist eine Herausforderung. Denn wenn ich den anderen frage, wie sieht dein Gottesbild oder dein Glaube aus, wird er an mich dieselben Fragen richten. Ich bin dann gezwungen, über meinen Glauben Rechenschaft abzulegen und muss für andere durchsichtig werden. Aber wenn das gelingt, ist es ein Austausch von Gaben.
Sich für andere Glaubensvorstellungen zu öffnen, erfordere Mut, überlegt Muhannad Khorshid. Der Mut, traditionelle Begriffe wie Sohn Gottes zu hinterfragen, gehört dazu. Harry Keutert hat seine Leser daher nachdrücklich aufgefordert:
Können moderne Christen anderen erklären, was sie meinen, wenn sie sagen, der Gottessohn ist geboren worden oder der Sohn Gottes ist am Kreuz gestorben? Wenn Glauben nicht kritikloses Nachsprechen ist, muss ein Christ dies einem Muslim erläutern können. Kann er es nicht, muss er üben.
Sie hörten Sohn Gottes oder Zeichen Allahs. Ein alter Streit in neuem Licht. Eine Sendung von Corinna Mühlstedt. Es sprachen Hildegard Meyer, Richard Hucke, Martin Schaller und Christoph Wittelsbürger. Technik Detlef Rick. Regie Anna Suhr. Redaktion Christiane Florin. Deutschlandfunk 2023.